Börsenradio Network AG. Quartalsbericht.
Einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Klaus Mader, CEO der SBO AG.
Die SBO AG. Herzlich willkommen beim Börsenradio. Wir sind hier in Frankfurt auf dem Eigenkapitalforum. Ja, SBO, viel noch bekannt als Schoeller Bleckmann Oilfield Equipment. Jetzt also SBO. Wir hatten im Sommer schon drüber gesprochen. Worum geht's? Sie bauen Hightech-Komponenten und Bohrwerkzeuge für Öl, Gasbohrungen. Gleichzeitig arbeiten Sie an der Diversifizierung in Geothermie, Flow Control, 3D-Metalldruck. Ganz interessant. Herr Mader, für viele Ölzulieferer ein zähes Jahr, dieses 2025. Wie sieht's bei Ihnen aus? Wie steht SBO im Moment wirklich da?
Wir haben letzte Woche unsere Ergebnisse für das dritte Quartal präsentiert und haben es betitelt: solide Performance in einem schwierigen Marktumfeld, in einem zunehmend schwierigen Marktumfeld, aber auf der anderen Seite auch auf Kurs bleiben, was die strategische Umsetzung bedeutet. Das war so unser Messaging in der letzten Woche. Sprechen wir zuerst über das Marktumfeld. Wir haben derzeit einige Faktoren, die die Öl- und Gasindustrie herausfordernd machen. Ich beginne mit einem Überangebot an Öl. Die OPEC hat sich entschieden, zu Beginn des Jahres den Ölförderhahn wieder aufzudrehen, mehr zu produzieren, Marktanteile zurückzugewinnen. Und deshalb haben wir derzeit mehr Öl am Markt, als nachgefragt wird, obwohl auch die Nachfrage steigt. Das hat die Konsequenz, dass der Ölpreis gesunken ist. Wir sprechen bei einem Barrel der europäischen Sorte von gut $60. Die amerikanische Sorte WTI, West Texas Intermediate, bereits unter $60. Und das bedeutet für viele Player in der Industrie weniger investieren. Investitionen kürzen und das wirkt sich auf unser Geschäft aus. Weniger Bohr- und Komplettierungsaktivitäten und geringere Investitionstätigkeit und weniger Nachfrage von unseren Kunden. Wir kennen uns damit aus. Die Öl- und Gasindustrie ist eine zyklische Industrie. Wir wissen, wie man das managt, aber das sind nun mal die marktgegebenen Faktoren. Das ist ein Faktor.
Ich wollte gerade sagen, ich hatte Sie ja anmoderiert, als da tut sich was, da hat sich was getan, da ist eine Transformation im Gange. Man kennt sie natürlich als die Ölbohrspezialisten. Richtig. Ist ganz klar, das ist nach wie vor das große Feld. Aber wie sieht denn das Geschäftsmodell heute schon aus? Wie weit sind wir denn vorangeschritten? Welcher Teil ist noch reines Öl und Gas? Wie viel sind schon Geothermie, Flow Control und andere Industrien?
Richtig, also wir sind, was die strategische Umsetzung betrifft, voll auf Zug. Die drei Bereiche, die Sie angesprochen haben, Geothermie, 3D-Metalldruck und Flow Control, zeigen erste Ergebnisse. Obwohl wir hier natürlich an den Anfängen sind und die Wachstumsraten, die wir hier sehen, konnten das Marktumfeld in der Öl- und Gasindustrie noch nicht kompensieren, weil die Strategie ist ein Marathon und es ist kein Sprint. Das werden wir erst in den nächsten Jahren sehen.
Wo sind Sie denn beim Marathon so ungefähr?
Also
Sie sprechen mit Marathonläufer, auch wenn er nicht mehr so aussieht.
Sehr gut. Also ich würde es gerne ganz kurz durchspielen. Bei der Geothermie ist es mittlerweile so, dass unsere Bohrwerkzeuge bei zahlreichen Projekten auf der ganzen Welt eingesetzt werden. Das hat in Wien begonnen, wo wir ein Fernwärmeprojekt mit der OMV und der Wien Energie hatten, aber unsere Werkzeuge werden im Rest von Europa eingesetzt, in Neuseeland bei einer Geothermiebohrung oder auch in den USA. Ich bin zunehmend auch positiv und bullish über diese Industrie, weil wir jetzt gerade sehen, vor allem auch in den USA, dass mit den Technologien der Öl- und Gasindustrie immer tiefer gebohrt wird, in immer heißere Umgebungen und dadurch werden die Geothermieprojekte immer wirtschaftlicher. Ich sehe künftig einige Rechenzentren mit Geothermieenergie versorgt. Warum? Weil es ist eine Grundlastquelle. Sie müssen das nicht speichern. Sie können 24/7 davon profitieren.
Aber brauchen Sie nicht eher Kühlung?
Beides. Nicht nur Kühlung, sondern auch Energieerzeugung. Also, und gerade die großen Tech-Konzerne, die auch Emissionsreduktionsziele haben, sehen natürlich mit der Geothermie hier eine Möglichkeit, das zu reduzieren. Also es wächst auf geringem Niveau, weil Geothermiebohrungen im Vergleich zu Öl- und Gasbohrungen noch weniger sind. Aber ich bin hier gerade mit Enhanced Geothermal System, Advanced Geothermal System deutlich bullischer auf dem Thema Geothermie, als es vor ein paar Jahren noch ausgesehen hat. 3D-Metalldruck, das zweite, haben wir ein Unternehmen erworben. Da haben wir, als wir im Sommer gesprochen haben, war das noch nicht so weit. Zeigt natürlich ganz klar, dass wir hier investieren wollen, ein Unternehmen in England, das zu unserem Portfolio dazu beiträgt, unsere Precision Technology Division auch stärken wird. und es uns gelingt, mit diesem Unternehmen auch unsere Produkte und Leistungen anderen Industrien anzubieten. Die sind in der Raumfahrt, die sind in der Luftfahrt, die sind in der Rüstungsindustrie und die sind auch in der Halbleiterindustrie. Und es war eine gute Akquisition. Das Signing war im August, das Closing war im Oktober und zeigt natürlich auch schon die Diversifikationsschritte. Und im Thema Flow Control kann ich auch Positives berichten. Unser Material, wir sind ja auch Materialhersteller, wurde jetzt in Norwegen für ein sogenanntes NOSOK-Listing gelistet, wo unsere Materialien auch im Subsea-Bereich eingesetzt werden können. Das bedeutet für uns, dass wir über das Bohren und Komplettieren jetzt auch im Subsea-Bereich tätig sein können. Und das ist dann auch die Vorstufe, um dann im Marinegeschäft unsere nächsten Schritte setzen zu wollen. Das heißt, die Strategie greift. Wir setzen jedes Quartal Aktivitäten und Maßnahmen. Aber wie gesagt, die großen Beträge werden dann einfach auch erst in den nächsten Jahren kommen, weil hier auch sehr viel organisches Wachstum mitspielt.
Wenn wir uns vielleicht in einem Jahr wieder an dieser Stelle treffen beim Eigenkapitalforum, über welche Akquisition sprechen wir denn dann?
Naja, da muss ich natürlich jetzt höllisch aufpassen, weil ich sonst auch aus Compliance-Gründen ad hoc gehen müsste. Aber Akquisition ist natürlich etwas, was die SBO kann. Hm. Wir haben in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder akquiriert und auch erfolgreich integriert. Die letzte Akquisition war noch eine kleinere in England. Wir halten unsere Augen und Ohren offen, strecken unsere Fühler aus, sind auch finanziell sehr gut aufgestellt. Wir haben mehr als 280 Millionen Euro liquide Mittel. Das heißt, wir können uns auch Akquisitionen leisten. Und das ist auch einer unserer Eckpfeiler in der Umsetzung der Strategie. Und das ist jetzt das Spannende gerade.
Aber wenn Sie noch, klar, Sie werden jetzt keine Namen nennen, zu der Zeit ist auch noch erst dann angebracht, wenn die Unterschrift eigentlich dann geleistet ist. Aber Sie können sagen, in welche Bereiche soll es denn gehen? Kommt noch ein Eckpfeiler dazu? Oder?
Also es wird sich um Akquisitionen außerhalb der Öl- und Gasindustrie halten.
Also im Wasserstoffbereich.
Wasserstoff sehe ich ganz offen gesagt noch als zu früh. Für mich ist das eine Technologie und ich habe ja eine ganz klare Meinung. Die Nachfrage nach Energie ist so groß, dass wir nahezu alles benötigen werden. Also selbst die Internationale Energieagentur hat kürzlich die Prognosen für die Ölnachfrage nach oben gesetzt. Flüssiggas soll sich sogar verdoppeln in den nächsten Jahrzehnten. Aber wir werden auch Solar, Wind, Geothermie und andere Quellen benötigen. Ich sehe den Wasserstoff noch in sehr Early Stages, also wirklich noch in den Kindheitsschuhen. Er ist einfach auch noch zu teuer. Es müssen die Kosten für die Produktion deutlich reduziert werden. Da muss man sich die Frage stellen.
Ich glaube, die Produktion ist gar nicht so das Problem, sondern dann, was mache ich dann mit dem Wasserstoff?
Natürlich, also, der Transport, die Speicherung und so weiter. Ja. Und viele der Projekte sind gute Projekte, sind aber geförderte Projekte. Wirtschaftlich ist es noch nicht. Ich sehe das erst als eine Technologie der nächsten Dekade. Und das haben wir auch in unserer Strategieüberarbeitung dann auch wirklich auch neu rekalibriert.
CO2-Speicherung?
Absolut, absolut. CO2-Speicherung ist auch so ein Werkzeug aus dem Werkzeugkasten, das benötigt werden will. Und unsere Produkte werden bereits bei Bohrungen für Carbon Capture und Storage eingesetzt. Mhm. Ja. Wir tanzen bereits auf vielen Hochzeiten.
Aber noch nicht den Rock'n'Roll, sondern erst so den langsamen Walzer?
Ja, aber die Beine werden schon schneller.
Also den Bereich stehbloß ohne Licht haben wir schon verlassen. Dann.
Richtig.
Ja, schauen wir uns doch die Zahlen an, die Sie die Tage präsentiert haben. Umsatz in den ersten 9 Monaten gefallen von rund 426 auf 358 Millionen Euro. EBIT und Nettoergebnis noch stärker gefallen. Jetzt ist Ihr Geschäft ein zyklisches Geschäft.
Richtig,
das wissen Sie, das weiß ich, das wissen die Zuhörer. Wie viel ist jetzt Marktzyklus, wie viel von den Zahlen und von den Veränderungen der Zahlen ist jetzt tatsächlich Portfolioverschiebung?
Also Marktzyklus, wir haben sie auch so bezeichnet, dass wir angesichts diesen Marktumfeldes eigentlich eine gute Performance erzielt haben. Und es war sogar eine Überschrift letzte Woche, starke Leistung in schwierigem Marktumfeld und strategisch klar auf Kurs. Wir sind sogar in gewissen Bereichen gewachsen. Im Bereich Energy Equipment, wo wir Marktanteile gewonnen haben, obwohl die Bohr- und Komplettierungsaktivitäten zurückgegangen sind. Dort, wo unser Umsatz deutlich stärker gesunken ist, ist im Bereich Precision Technology. Dort arbeiten wir primär mit dem großen Oilfield Service Unternehmen zusammen, wo wir strategischer Lieferant sind. Die haben uns nicht ausgetauscht, die haben einfach derzeit weniger Bedarf. Warum? Den Aspekt habe ich noch gar nicht gesagt. Die gesamte Zollthematik, und da geht es jetzt gar nicht um die Zollkosten, was es auslöst, sondern die Unsicherheiten, die sich ständig ändernden Regelungen, die Unklarheit bei der Interpretation hat unsere Kunden auf der Bremse stehen lassen bei Bestellungen, weil sie gesagt haben, wir wissen ja gar nicht, wie der Zoll dann sein wird, wenn ihr uns das in ein paar Monaten liefern werdet. Das macht mir aber keine Sorgen, weil das, was jetzt zu wenig bestellt wird, muss dann nachher wieder aufgeholt werden.
In dem Zusammenhang die Frage, ich meine, wir sprechen jetzt nicht über Bananen, Zitrusfrüchte, Dinge des täglichen Bedarfs oder Microchips, wo sehr viel Politik dann dabei ist, sondern wir sprechen ja über Öl, richtig, über Gas, über die Versorgung der Weltwirtschaft.
Das Nervensystem der Weltwirtschaft, absolut richtig.
Ja. Und hat er die Branche nicht den Poppes in der Hose zu sagen, passt auf, ihr mit euren Zöllen, ihr könnt uns mal den Götz von, aber wir können doch jetzt nicht die Weltwirtschaft lahmlegen, nur weil im Weißen Haus jemand Orange sitzt und da Zölle in die Kameras hält.
Für mich ist das ein ganz klarer Faktor einer Zeitschiene. Derzeit ist ja die Welt sehr gut versorgt. Wir haben ja sogar eine Überversorgung, weil die OPEC mehr produziert. Nur derzeit gehen 90% der Investitionen nur in der Aufrechterhaltung der Produktion. Und die Produktion sinkt ja jedes Jahr. Das heißt, je länger man zuwartet, umso mehr muss man dann investieren. Für mich ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich das regeln wird. Weil wenn dann nämlich die Gefahr einer Unterversorgung ist, dann geht der Ölpreis durch die Decke. Das wollen wir ja auch nicht. Wir wollen ja einen stabilen, kontinuierlichen Ölpreis, der im Idealfall zwischen 70 und 90 Dollar pro Barrel ist. Dort ist die Welt gut. Das reicht dann auch für die OPEC-Staaten, um ein ausgeglichenes Budget zu haben, aber eben auch für die Produzenten, um gute Ergebnisse zu erzielen.
Was heißt denn, frage an den Fachmann, was bedeutet es, wenn Sie sagen, Aufrechterhaltung der Produktion, da wird jetzt quasi rein investiert. Das ist ja nicht wie beim Auto, wo man sagt, okay, ich muss jetzt mal einen Ölwechsel machen, vielleicht blödes Beispiel, oder mal die Bremsklötze tauschen, das kostet ein paar 100 € oder vielleicht 1.000 €. Aber Aufrechterhaltung der Produktion bei der Ölförderung im Verhältnis zu Neuinvestitionen.
Ja, das ist ein ganz guter Punkt. Da haben Sie einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, auch für Zuhörer, die sich jetzt in der Branche nicht so gut auskennen. Wenn Sie heute ein neues, nennen wir Ölfeld fördern, dann produzieren Sie im ersten Jahr die Menge von 100. Aber aufgrund der technischen Topografie, der sogenannten Ausbeutungsrate, der sogenannten Decline Rate, werden Sie im nächsten Jahr nur mehr 90 produzieren. In gewissen Ölfeldern nur mehr 80. Das heißt, Sie müssen immer investieren, um die Produktion auf dem Niveau aufrechtzuerhalten. Derzeit.
Also jetzt von den 80 doch wieder auf 100 zu kommen?
Um von den 80 wieder auf die 100 zu kommen. Sonst geht Ihnen die Produktion drastisch zurück. Derzeit ist die weltweite Decline Rate pro Jahr 5,5 Millionen Barrel. Das heißt, es ist das, was Kanada produziert. Und wenn nicht ausreichend investiert wird, wird dieses Öl dann in der Zukunft abgehen. Deswegen mahnen ja jetzt schon erste Spieler in der Industrie, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu wenig investieren. Derzeit haben wir zu viel Öl, aber wenn es so weitergeht, dann haben wir in absehbarer Zeit zu wenig Öl. Deswegen mache ich mir ja mittel- und langfristig keine großen Sorgen mit unserer Industrie, bleibe aber auch auf Kurs beim Thema Diversifizierung.
Sie haben ja auch in der Quartalsmitteilung betont, solide Bilanz, hoher Cashflow, ist natürlich auch ein Signal dann an den Markt. Gleichzeitig ist aber die Nettoverschuldung gestiegen, die Marge gesunken. Es ist Gegenwind, ganz klar. Wie viel Gegenwind verträgt SBO noch, bis sie dann sagen, jetzt müssen auch wir reagieren, wir müssen an Kosten rangehen, Kapazitäten, Investitionen?
Das tun wir bereits in der Precision Technology. Wir haben bereits in dieser Division mehr als 10% der Mitarbeiter abgebaut, arbeiten hier auch mit Überstundenmodellen, gegebenenfalls auch Kurzarbeit. Das heißt, das ist unser tägliches Brot, auch Kapazitäten anzupassen. Die Nettoverschuldung hat sich im ersten Halbjahr etwas erhöht, weil wir Dividenden bezahlt haben und weil auch unsere Dollarguthaben aufgrund des schwächeren Dollars mit anderen Kursen umgerechnet worden sind. In den letzten Monaten ist die Nettoverschuldung auch wieder gesunken und die Nettoverschuldung ist 18%, ist der sogenannte Verschuldungsgrad. Das ist etwas, das bereitet keinem Unternehmensführer eine schlaflose Nacht. Wir haben natürlich auch genügend Firepower, um zu investieren. Aber genau das, was Sie sagen, ja, diese kurzfristigen Herausforderungen zu managen, auch mit Kapazitäten anzupassen, temporär, wohlgemerkt temporär, aber auch langfristig zu investieren, das ist genau das, was wir derzeit tun und umsetzen.
Also Investitionen, neue auch Techniken, absolut. Neue Ja,
wir haben ein Werk in Vietnam erweitert. Mhm. Wir haben unsere Niederlassung in Saudi-Arabien verdoppelt. Wir werden eine Produktion in den Vereinigten Arabischen Emiraten nächstes Jahr aufziehen. Wir werden ein sogenanntes Reline- und Distributionszentrum in Houston bauen, das Anfang des Jahres operativ wird. Wir haben die 3D-Metalldruckfirma erworben. Das heißt, wir investieren, um dann für die Zukunft Werte zu schaffen.
Warum kommt der Kapitalmarkt damit nicht so richtig klar? Also die Aktie hat ja seit Jahresbeginn etwa 10% verloren. Wenn ich 3 Jahre anschaue, noch mehr. Gleichzeitig sind die Analysten eigentlich sehr positiv, sehen klare Kaufsignale, ein hohes Kurspotenzial. Was übersehen Sie, Markt und Analysten in der Kommunikation?
Ich sehe uns hier, also wenn wir unsere neue Strategie präsentieren, wird sie verstanden und voll inhaltlich akzeptiert. Mhm. Wir sind aber für viele noch der sogenannte Ölfeldausrüster und noch nicht der Hochpräzisionstechnologiekonzern. Und wenn ich mir die Kursentwicklung der letzten 1,5 Jahre mit unseren großen Kunden vergleiche, mit unseren Peers in der Oil and Gas Industry, und ich spreche jetzt nicht von den Oil Majors, sondern Oilfield Service Unternehmen, sind wir ziemlich analog auch mit unseren Peers. Uns muss es jetzt gelingen, und da bin ich sehr zuversichtlich, dass auf der einen Seite der Rebound in unserer traditionellen Industrie kommt, wir an der Strategie weiterhin umsetzen, dann wird sich das früher oder später auch im Aktienkurs reflektieren. Da bin ich sehr zuversichtlich.
Dividende steht bei 1,75. Das ist ordentlich. Und
letztes Jahr, jetzt warten wir mal, wie das Jahr ausgeht, wie das vierte Quartal noch sein wird. Aber natürlich ist die SBO, sofern sie Gewinne erwirtschaftet, und das tun wir auch im Jahr 2025, auch ein braver Dividendenzahler.
Jetzt sind wir hier auf dem Eigenkapitalforum. Sie sprechen viel mit Investoren oder werden das tun. Was ist denn Ihre zentrale Botschaft? Die sich fragen, naja, SBO-Strategie klingt alles gut. Ist das eine echte Turnaround-Story mit Dividende als Bonus oder muss man aufpassen, nicht da in eine Value-Trap dann zu tappen?
Die Message, die ich den Investoren gebe und die auch gut verstanden wird, ist, wir sind in unserem Kerngeschäft derzeit in einem schwierigen Marktumfeld, wissen genau, was zu tun ist. Und dieses Geschäft wird auch wieder zurückgekommen, weil investiert werden muss, weil die mittel- und langfristigen Fundamentaldaten für unsere Industrie gut sind. Das ist der eine Punkt. Zweiter Punkt ist, wir haben eine Strategie, die wir konsequent umsetzen, die auf unsere Kernkompetenzen aufbaut. Das ist jetzt nicht, dass wir jetzt plötzlich in irgendetwas investieren, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, was nicht unsere Kernkompetenz ist. Und unsere Kernkompetenz ist das Know-how in Hochleistungsmaterialien, Fertigungstechnologie, Hightech-Equipment zur Verfügung zu stellen, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich das letztendlich auch reflektiert. Und die Investoren verstehen das. Also ich habe jetzt in den Gesprächen überhaupt keinen Dissens erwartet, wir glauben euch das nicht, sondern eher Mut und ja, die SP weiß, wie man Zyklen steuert, und bleibt auf den strategischen Themen drauf, dann kommt das alles.
Wir stellen mir die Uhr nach vorne, ein Jahr, Ende November 2026. An welchen Aussagen, an welchen Zahlen wollen Sie sich dann messen lassen im Rückblick?
Das eine wird natürlich davon abhängig sein, wie sich der Markt entwickelt. Da sind wir, können wir einiges tun. Bis zu einem gewissen Grad ist man dort auch Passagier. Aber das, was wir selbst in der Hand haben, das werden wir konsequent umsetzen. An unseren weiteren strategischen Initiativen. Und ich freue mich schon, wenn ich dann in einem Jahr darüber berichten darf.
Ich hoffe, wir sprechen zwischen den Jahren dann auch nochmal.
Sehr gerne.
Es sind ja alle 3 Monate ist da Gelegenheit, darüber zu sprechen. Klaus Mader, der CEO der SBO. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank für die Möglichkeit.
Herzlichen Dank für den Besuch hier bei uns im Studio.
Besten Dank, Herr Groß. Danke sehr.
Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.